steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Christian Holl. Der Architekt arbeitet als Landessekretär des Bundes Deutscher Architekten in Hessen sowie in ganz Deutschland als Experte. Er ist außerdem einer der Gründer und Partner von Marlos, dem renommierten Online-Magazin für Architektur, Städtebau und Stadtentwicklung. Viel Spaß beim Zuhören.
In Deutschland, aber auch darüber hinaus, wird gerade sehr, sehr intensiv diskutiert, was den Umgang mit Boden angeht. Christian, was passiert da gerade in der Diskussion, beziehungsweise warum ist das so wichtig und warum ist auch vielleicht ein anderer Umgang mit Boden so wichtig?
Also das, was wir im Moment erleben, ist eine Diskussion, die ausgelöst wurde im Wesentlichen durch die Finanzkrise im Jahr 2008. Und zwar wurde dort deutlich oder sehr viele Institutionen, sehr viele Firmen, sehr viele Anlegefonds sahen sich gezwungen, nach anderen Anlegeformen sich umzuschauen. Und eine der Gebiete, auf denen Anlagen getätigt worden sind, waren Boden bzw. Immobilien. Und Immobilien und Boden sind oft, nicht immer, aber oft aneinander geknüpft. Dadurch hat sich dieser Markt in den letzten 12, 13 Jahren unglaublich dynamisch entwickelt und hat dazu geführt, dass die Bodenpreise in den Städten zum Teil ganz exorbitant angestiegen sind, dazu geführt haben, dass es sehr schwer noch ist, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen und sich dadurch eine Situation entwickelt hat, die zu einer sehr bedrohlichen sozialen Spaltung führen kann. Das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Der andere Punkt, weswegen über Boden diskutiert wird, ist der, dass wir ja inzwischen in einer Phase angelangt sind, wo wir sehr rigide Maßnahmen eigentlich ergreifen müssen, um das Klimaschutzziel 2,5 Grad Erderwärmung nicht zu übersteigen, einhalten müssen. Und eine ganz wichtige Ressource, die wir brauchen, um dem Klimaschutz Genüge zu tun, ist eben der Boden. Der Boden kühlt die Atmosphäre. Wir brauchen den Boden für sogenannte CO2-Senken, also für Flächen, wo Pflanzen wachsen, wo CO2 gebunden ist und nicht wieder freigesetzt wird. Das sind Flächen, die nicht bebaut werden können, die nicht für Landwirtschaft genutzt werden. Das heißt aber auch, wenn wir diese Flächen aus dem Markt quasi rausnehmen, erhöht sich der Druck auf die anderen Flächen. Wir haben im Moment in Deutschland, landesweit kann ich es sagen, ich weiß nicht, wie die Zahlen im internationalen Vergleich sind. Ich kann nur sagen, wie hoch sie bei uns sind. Wir sind im Moment bei 56 Hektar pro Tag Flächen neu in Anspruchnahme. Wir hatten uns, beziehungsweise die Bundesregierung hatte sich 2003 das Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch, die flächenneuen Anspruchnahme bis 2020 auf 30 Hektar zu begrenzen. Wir haben 2021, wir haben das Ziel sehr deutlich verfehlt. 2013 wurde es nochmal von der dann im Amt befindlichen Bundesregierung bestätigt. Und 2018 hat man gesehen, man schafft es nicht und hat es kurzerhand auf 2030 verlegt. Damit ist natürlich nichts gelöst, vor allem nicht vor dem Hintergrund, dass die EU das Ziel ausgegeben hat, bis 2050 zu netto null zu kommen. Das heißt, 2050, 20 Jahre später müssen wir bei null gelandet werden. Und das ist da wie beim Abnehmen. Am Anfang geht es schnell und die letzten Pfunde, das sind die härtesten. Und das ist auch hier der Fall. Also wenn wir wirklich Flächen sparen wollen, wenn wir wirklich Flächen für den Klimaschutz schützen wollen, dann müssen wir sehr viel strenger als bisher mit der Ressource Boden umgehen. Das sind also diese zwei Gründe, weswegen über Boden diskutiert wird. Das eine Anlageobjekt, Boden ist eine Assetklasse. Es wird ein wesentlicher Teil von Immobilienfonds, von Anlegefonds, von Versicherungen. Es wird damit gehandelt wie eine Ware. Auf der anderen Seite haben wir den Boden als eine nicht vermehrbare Ressource, die wichtig für den Klimaschutz ist, die wichtig für das Gemeinwohl ist, von der viele Leute sagen, es ist eigentlich keine Ware wie jede andere, sondern es ist ein Gemeingut. Es sollte eigentlich so behandelt werden wie Luft und Wasser. Es sollte eigentlich dem Handel, dem spekulativen Handel, dem normalen Handel, wie er mit anderen Gütern getan wird, entzogen werden. Hm.
Auf einem begrenzten Planeten ist es klar, dass Boden nicht unendlich vermehrbar ist. Aber nochmal zu dieser Zahl, 56 Hektar pro Tag. Das ist ja für viele Menschen abstrakt. Was passiert damit? Wird das bebaut oder kann man da so Trends sehen?
Das meiste wird bebaut. Also es ist tatsächlich so, dass ein großer Teil davon für Bebauung in Anspruch genommen wird. Das heißt aber, dass da natürlich auch die Gärten mit dabei sind. Da sind unter Umständen auch Parks mit dabei. Da ist aber auch dabei die Fläche, die für Straßen in Anspruch genommen werden. Bei Straßen, weiß ich es gerade, sind es um die 28% dieser Flächen, dieses täglichen Flächenverbrauchs, der dafür in Anspruch genommen wird. Aber der restliche Bereich ist tatsächlich das meiste, sind Flächen für Gebäude, die erschlossen werden, die neu sozusagen von der Landschaft weggenommen werden. Da werden dann zwar Gärten und so weiter drumherum angelegt, aber das meiste wird eben doch versiegelt. Und das ist für diese Frage, die wir diskutieren, glaube ich, hier eine ganz wesentliche Sache, dass der Boden sozusagen für seine Klimaschutzfunktion verloren ist. Und das macht, ich würde sagen, 80% aus ungefähr. Es ist nicht nur Bebauung, aber es ist ein ganz, ganz großer Teil der Bebauung. Und die Erschließungen, also die Verkehrsflächen, die dazu notwendig sind, um zu diesen Orten hinzukommen, ist da auch mit dabei.
Mhm. Nun ist das wahrscheinlich Fläche, die auch vorher jetzt nicht Urwald war oder naturbelassen. Wahrscheinlich. Wie steht sowas im Kontext, dass im Rahmen der Stadtplanung auch von Nachverdichtung gesprochen wird?
Also die Flächen, die weggenommen werden, sind in der Regel landwirtschaftliche Flächen. Das ist schon richtig. Wir haben in Deutschland ein relativ emotionales Verhältnis zum Wald. Also bei Wald ist es sehr viel schwieriger, den wegzunehmen. Aber landwirtschaftliche Fläche scheint auf eine gewisse Weise unendlich zur Verfügung zu stehen und davon was wegzunehmen, scheint erstmal sozusagen nicht ein Problem darzustellen oder nicht im Bewusstsein zu sein, dass da etwas verloren geht, sondern das wird dann eben ja durch Flächen an anderer Stelle kompensiert. Also da ist das Bewusstsein nicht so richtig da. Dennoch hat man schon eine ganze Weile einfach davon gesprochen, dass wir eigentlich die bestehenden Flächen verdichten sollen. Das hat mehrere Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass es einfach sparsamer ist. Und zwar nicht nur im Sinne von Umgang mit Boden, sondern man nutzt einfach schon bestehende Infrastruktur. Man nutzt bestehende Straßen, man nutzt bestehende Abwasser, Zuwasser, Elektrizitätsanschlüsse. Also diese ganzen Sachen, die wichtig sind, sind alle schon da und können weiter genutzt oder intensiver genutzt und effizienter genutzt werden. Als wenn man das neu anlegt, dann muss man das alles quasi neu anlegen. Das kostet sehr viel Geld. Und es dauert eine ganze Weile, bis das sozusagen wieder sich rentiert. Es muss auch unterhalten werden. Es ist nicht nur, dass man diese Infrastruktur anlegen muss, sondern man muss sie auch unterhalten. Und verdichten macht man auch deswegen, weil dieses Flächensparziel ja schon eine ganze Weile besteht. Also diese Diskussion darüber, dass wir nicht so weiter Flächen in Anspruch nehmen, die gibt es schon eine ganze Weile, schon in Mitte der 90er Jahre gab es Forschungsprojekte zum Umgang mit Stadt, zur Stadtentwicklung bei zunehmender Bodenknappheit. Das ist also eigentlich nichts Neues. Trotzdem hat sich erstaunlich wenig getan. Und das ist schon etwas, was natürlich auch die Dringlichkeit erhöht, jetzt tatsächlich wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen. Teilweise wurde da auch mit falschen Prognosen oder mit Prognosen, die sich so nicht eingestellt haben, operiert. Man ist um die Jahrtausendwende davon ausgegangen, dass Deutschland sehr schnell anfangen wird zu schrumpfen, was die Bevölkerung angeht. Das ist im Moment, also bislang, noch nicht eingetreten. Deswegen war man vielleicht auch gar nicht ausreichend wirklich darauf vorbereitet. Und wir sollten daraus lernen, sagen irgendwie, wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass irgendwann eine Entwicklung so eintritt, dass wir uns nicht wirklich Gedanken machen müssen, uns wird die Entwicklung schon helfen, sondern wir müssen wirklich jetzt überlegen, wie wir mit dem Problem umgehen und vor allem müssen wir es wirklich als ein ganz ernstes Problem behandeln.
Was sind das für Stakeholder in der Debatte, beziehungsweise wo finden vielleicht auch so Konfliktlinien statt?
Also zum einen gibt es die Akteure, die auf diesem Markt, von dem ich am Anfang geredet habe, aktiv sind. Das sind große Konsortien, das sind Firmen, das sind Anlegefonds, das sind aber eben auch Pensionskassen und Lebensversicherungen. Und das ist so eine von den ganz schwierigen Punkten in dieser Debatte, dass durch diese Umschichtung des Systems nach 2008 auf Boden- und Immobilienfonds, dass die Umschichtung der Altersvorsorge auf kapitalgedeckte Lebensvorsorge, dass die dazu geführt hat, dass diese Anlageformen Rendite erzielen müssen, dass sie jährlichen Wachstum erzeugen müssen. Und das ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist bei einer Ressource, die nicht vermehrbar ist. Das heißt, es wird künstlich ihr Wert gesteigert und dadurch entstehen natürlich die Konfliktlinien, die wir jetzt in den Städten erleben, vor allem dort, wo es großen Druck auf den Märkten gibt, dass sich bestimmte Menschen, Personen, bestimmte Berufsgruppen, die für das Funktionieren der Stadt wichtig sind, den Wohnraum nicht mehr leisten können. Wir können ihn sich in Berlin, in München, in Frankfurt, in Stuttgart nicht mehr leisten. Sie ziehen nach außen. Sie müssen längere Fahrtwege in Kauf nehmen. Das heißt, wir haben da so eine Spirale, wo das eine in das andere greift. Das, der Flächenverbrauch und dieser hohe Druck auf den Märkten, die greifen ineinander. Wir haben eine Verdopplung des Arbeitsweges von 2000 bis 2018. Der war um die 8 Kilometer, jetzt ist er um die 16, der durchschnittliche Weg zwischen Wohnung und Arbeit. Das heißt, da hat sich etwas sehr stark verschoben. Der Konflikt, der in den Städten sich abspielt, den kennen wir schon seit ein paar Jahren. Am deutlichsten ist er vielleicht mit der Aktion Deutsche Wohnen enteignen in Berlin geworden. Ganz bestimmt haben die Initiatoren auch gewusst, was sie tun und dass sie mit dieser Forderung nach Enteignen auch eine große Aufmerksamkeit erzielen. Das war sicher der Wunsch, also hier deutlich zu machen, wie groß das Problem ist. Und das wird schon sehr lange diskutiert. Also es gibt auf der einen die Konfliktlinie zwischen, wir brauchen den Boden, um vielleicht neue Wohnungen anbieten zu können, um das Problem auf dem Wohnungsmarkt lösen zu können. Wir haben auf der anderen Seite die Konfliktlinie, dass wir im Sinne einer Pfadabhängigkeit die steigenden Renditen auf Boden und auf Immobilien brauchen, um unsere Renten und Versicherungen zu finanzieren. Und wir haben parallel dazu aber natürlich auch Konsortien, haben Firmen, haben das Problem, dass hier Gewinne erzielt werden, die eben nicht bei denen landen, die damit ihre Rente finanzieren müssen, sondern das ist auch eine Umverteilungsmaschine, die dafür sorgt, dass die Vermögensanteile ungleich verteilt sind. Und was ein ganz großes Problem in diesem Zusammenhang ist, das ist dann vielleicht die dritte Konfliktlinie, ist, dass wir es hier mit sogenannten leistungslosen Gewinnen haben. Das heißt, der, der eine Immobilie besitzt, der ein Stück Boden besitzt, der kann die Wertsteigerungen einstreichen. Und er kann die Wertsteigerungen einstreichen, ohne dass er sich an den Leistungen beteiligt, die dazu geführt haben, dass ein Grundstück im Wert wächst. Am offensichtlichsten ist es bei einem Land, das nicht bebaut wird und das irgendwann durch einen Beschluss der Gemeinde zu Bauland wird. Allein dieser Beschluss erhöht den Wert des Grundstücks ungemein. Aber es wird ja unglaublich viel in das Umfeld finanziert oder in das Umfeld Geld gesteckt. Das ist für Schulen, für die soziale Infrastruktur, für Parks, das, was ich schon genannt hatte, die Verkehrserschließung, Kanalisation, die technische Infrastruktur. All das wird ja über die öffentliche Hand finanziert. Es wird über die öffentliche Hand finanziert, dass es eine Form von sozialen Frieden in den Städten und in den Quartieren gibt. Also da ist eine ganze Menge von Leistung der öffentlichen Hand drin, die dazu führt, dass Grundstücke ihren Wert haben und dass sie ihren Wert behalten. Und wenn die Pläne möglicherweise geändert werden oder wenn die Attraktivität einer Stadt steigt und die Werte der Immobilie und des Bodens steigen, dann spricht man von leistungslosen Gewinnen, weil diese Gewinne nicht durch die Leistung dessen erzeugt wurden, der von ihnen dann profitiert. Und das ist eine dritte Konfliktlinie, die sehr wichtig ist, weil wir da uns überlegen müssen, wie können wir diese Gewinne, die erzielt werden für das Gemeinwohl und die Gemeinschaft, die so viel daran investiert, dass sie entstehen können, fruchtbar machen. Das ist die Debatte, die auch schon eine ganze Weile läuft. Es läuft mindestens seit den 70er Jahren, ist zwischendrin wieder eingeschlafen, nämlich die Frage der Planwertgewinnabschöpfung. Es gab eine Initiative in den 70er Jahren von dem kürzlich verstorbenen Hans-Jochen Vogel, die das angestrebt hat, die dann am Ende gescheitert ist im Bundesrat an der CDU-Mehrheit. Und diese Diskussion wird jetzt seit einigen Jahren wieder geführt, nämlich die Frage, wie können wir Gewinne, die durch die Arbeit der öffentlichen Hand entstehen, für die Gemeinschaft fruchtbar machen.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Wo findet sich denn der Staat innerhalb dieser Konfliktlinien? Also sowohl die betroffenen Kommune oder Landkreis als auch die obergeordneten Ebenen, also Land, Bund und vielleicht auch EU?
Na, der Staat ist der, der die Rahmenbedingungen setzt. Die Kommune, angefangen mit der Kommune, die Kommune hat eine Planungshoheit. Das war ja ein Punkt, der vor wenigen Monaten so große Diskussionen ausgelöst hat, weil eine Kommune gesagt hat, bei uns gibt es keine neuen Einfamilienhausgebiete mehr. Das ist etwas, was eine Kommune entscheiden kann. Planungshoheit, jede Kommune kann im Rahmen von regionalen Absprachen entscheiden, auf welchen Grundstücken was wie dicht gebaut wird. Das ist schon mal das Erste. Also da wird auch auf eine Weise Rechtssicherheit hergestellt durch Bebauungspläne. Das sind Pläne, die genau festlegen, was in welcher Form, mit welcher Nutzung gebaut werden kann. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist die des Landes und des Bundes, die ganz wichtige Rahmenbedingungen setzen. Also die eben in diesem Fall auch dafür Sorge tragen müssen, welche Möglichkeiten haben denn die Kommunen, zum Beispiel eine vorausschauende Bodenvorratspolitik zu betreiben. Das heißt, welche Möglichkeit haben sie, Boden zu kaufen und dafür zu sorgen, dass er für einen bestimmten Zweck eingesetzt wird, der für die Gemeinschaft und das Gemeinwohl wichtig ist. Der Bund setzt ganz wichtige Rahmenbedingungen darüber, wie Grunderwerbsteuer erhoben wird. Das war etwas, was auch sehr stark in der Diskussion war, dass die Art, wie wir bislang die Grunderwerbsteuer haben, nicht in Ordnung ist, weil sie auf völlig veralteten Werten beruht und dass das reformiert werden muss. Da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Der Bund hat sich ja da mit ein bisschen aus der Affäre gezogen, dass er ein kombiniertes Modell vorgeschlagen hat, es aber eine Öffnungsklausel gab, die den Ländern es überlassen, festzulegen, welche Bodenwertsteuer sie festlegen. Eine zweite Sache, die jetzt gerade aktuell ist und die wichtig ist in so einem Zusammenhang oder die zeigt, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, an wie viel Stellschrauben der Bund drehen kann, sind die sogenannten Share Deals. Die Share Deals sind Verkäufe von Firmenanteilen, die Grund und Boden und Immobilien besitzen. Also Wohnungsbaugesellschaften, die einen Bestand haben, den sie verkaufen. Und mit dem Verkauf von Anteilen an der Firma kann der Käufer die Grunderwerbsteuer umgehen. Wenn er weniger als 95% dieser Firma kauft, dann muss er keine Grunderwerbsteuer zahlen. Die andere Firma, also er zahlt dann den normalen Kaufpreis, das sind 94,5%. Und eine andere Firma kauft dann die 5,5%. Nach 5 Jahren können diese beiden Firmen zusammengelegt werden. Und die Grunderwerbsteuer ist komplett umgangen worden. Das heißt, wir haben da eigentlich einen Anteil von Grunderwerbsteuer, der uns komplett durch die Lappen geht oder die öffentlichen Hand komplett durch die Lappen geht. Das sind mehrere Milliarden, auf die wir verzichten. Und das wurde dieses Gesetz oder diese Möglichkeit wurde jetzt geändert, allerdings nicht in dem Umfang, in dem es nötig geworden wäre. Diese 95%, jetzt sind jetzt auf 90% herabgesetzt und die 5 Jahre sind auf 10 Jahre verlängert worden. Das ist noch nicht wirklich eine Hilfe, die das Problem tatsächlich löst. Die Alternative wäre zum Beispiel gewesen, dass man sagt, wenn eine Firma 50% einer Firma kauft, dann zahlt sie auch 50% der Grunderwerbsteuer.
Da muss ich kurz mal einhaken. Warum ist das so? Warum gibt es sowas? Also weil, sage ich jetzt mal so, in der Theorie der Spekulation würde man sofort sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, schnelle Gewinne bzw. Immobilienspekulation durchzuführen. Und es ist ja auch eine Tatsache, dass das entlang dieser Shared Deals auch passiert ist in den vergangenen Jahren. Aber wo kommt sowas her? Weil dem Staat gehen damit ja faktisch Geld verloren.
Im Staat geht damit faktisch sehr viel Geld verloren und ich frage mich tatsächlich auch, warum das so schwer ist, das zu ändern und warum diese Sache wirklich nicht so geändert worden ist, wie sie geändert werden soll. Das eine ist möglicherweise, dass es so eine Form von neoliberaler Marktwirtschaft ist, die davon ausgeht, dass eine Firma ein besserer Akteur ist oder die Privaten bessere Akteure sind, als es der Staat ist. Warum die großen Firmen hier bevorzugt werden gegenüber einem kleinen.
Wollte gerade sagen, wenn also ich jetzt als einzelne Person ein Grundstück kaufe, um darauf zu wohnen, also entweder als Haus oder ich kaufe ein Grundstück, um es zu bebauen, dann muss ich ja Grunderwerbsteuer bezahlen. Ja. Also das ist ja, Da werden die,
ist ja auch okay. Ich,
ja, ja, genau. Ja, klar, aber da werden ja einzelne Akteurinnen und Akteure benachteiligt, ganz eindeutig. Ja.
Also es gibt die schlechte Sicht darauf oder die, man kann auch sagen, realistische Blick darauf, das ist Erfolg von Lobbypolitik. Also es gab vor kurzem eine Nachricht im Spiegel, wo gezeigt wurde, die Quelle war Die Linke, muss man vielleicht in dem Fall dazu sagen, aber trotzdem wurde dort festgestellt, dass 80% der Parteienfinanzierung in CDU und CSU aus dem Bereich Immobilienwirtschaft, Bauwirtschaft kommt. Und das ist einfach wahnsinnig viel. Selbst wenn es nur 60% sind und sich Die Linke da vertan hat oder ein paar Zahlen ungünstig zusammengerechnet hat, macht es deutlich, wie groß eigentlich so ein Einfluss möglicherweise ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass ich denke, man möchte große Firmen stärken, weil man nur bei ihnen die Möglichkeit sieht, wirklich schnell viel Wohnraum zu schaffen. Das wäre sozusagen die freundliche Sicht auf die Dinge. Mich überzeugt die nicht. Mich überzeugt das nicht, weil die Milliarden, die dem Staat durch die Lappen gehen, die könnte man ja zweckgebunden wieder investieren. Man könnte die ja auch wirklich für das nutzen, wo Mangel ist. Dafür sind ja Steuern eigentlich da. Und insofern muss ich sagen, ich kann wirklich nicht wirklich nachvollziehen, woran das liegt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass solche Sachen, also das ist jetzt im April passiert, ne? diese Verhandlung zu diesem Gesetz und diese Änderung, dass das eigentlich so keiner wirklich zur Kenntnis nimmt oder dass das nicht wirklich zum Thema gemacht wird. Die haben das jetzt noch gemacht, weil das im Koalitionsvertrag stand, dass zu den Shared Deals eine Regelung gefunden werden muss. Und am Ende war es tatsächlich so, dass, also so war es dann in der Zeitung zu lesen, dass sich unter den Koalitionspartnern die CDU mehr durchgesetzt hat als die SPD, die eine deutlich stärkere Absenkung dieses Anteils war, bis zu dem man keine Grunderwerbsteuer bezahlen muss.
Nochmal zurück zu den Flächen selber. Du sagst, die werden in Anspruch genommen, überwiegend werden sie bebaut. Nun könnte man natürlich auch sagen, dass die Art und Weise, wie sie bebaut sind, auch die Probleme nicht löst. Sprich, bezahlbarer Wohnraum, den du schon erwähnt hast, einerseits, andererseits irgendwie weiterhin so eine Fokussierung auf Gewerbeimmobilien, die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, aber auch schon vorher, nicht so mehr nachgefragt werden. So, ich als Ökonom würde das Ganze dann auch ein Stück weit Marktversagen nennen, weil niemand weiß, ob wir diese Einkaufsflächen noch brauchen in Zukunft und ob wir die Büroflächen noch brauchen, so wie sie jetzt gerade noch gebaut werden. Was läuft denn da schief?
Also ein ganz großer Punkt, der in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist, dass die meiste Fläche tatsächlich für Ein- und Zweifamilienhäuser verwendet wird. Also auch hier haben wir um die 60-70% der Siedlungsflächenentwicklung geht für diese Flächen drauf. Und das ist etwas, was ich finde sehr bedrohlich ist, weil das hilft ganz sicher nicht, die Wohnungsprobleme zu lösen. Es hilft nicht, Haushalte zu sanieren. Das ist ganz sicher kein Beitrag zum Klimaschutz. Und insofern ist es eigentlich sozusagen das möglicherweise individuelle Glück auf Kosten der Allgemeinheit, das hier gefördert wird.
Du meinst also diese Suburbanisierung, die du vorhin erwähnt hast, ne? Also, dass genau. Menschen gezwungen sind, immer weiter weg von Zentren zu ziehen und dann in diesen klassischen Einfamilienhäusern oder in diesen Reihenhäuser zu ziehen mit den üblichen Externalisierungen, ne? Also Zuwegung, Infrastruktur, Ausbau etc.
Genau. Also das eine ist, dass wir sozusagen den Wohnungsmarkt in den Städten nicht in den Griff bekommen haben. Und vielleicht haben wir auch zu wenig darauf investiert oder dafür investiert, die Städte wirklich lebenswert zu machen. Und vielleicht haben wir uns zu sehr darauf verlassen, dass das Einfamilienhaus und das Einfamilienhausgebiete, das suburbane Wohngebiete ein Teil der Stadt sind, die nötig sind und die quasi naturalisiert nicht in Frage zu stellen sind. Die aber natürlich dazu führen, dass genau das passiert, dass Städte nicht lebenswert sind, weil diese Einfamilienhausgebiete sind eigentlich ein Kind der autogerechten Stadt. Sie sind komplett entmischt und sie sind komplett auf das Auto angewiesen. Also sie sind eigentlich etwas, was nicht nur das Auto erfordert, um dorthin und wieder wegzukommen, sondern weil das so ist und weil dann jeder sowieso schon ein Auto hat, werden auch andere Angebote, die man mit dem Auto erreichen kann, nochmal viel attraktiver. Also die ganzen Einkaufszentren an den Ortsrändern sind ja auch auf die Autos angewiesen. Also da wird sozusagen so eine Spirale in Gang gesetzt, wo im Sinne von Pfadabhängigkeit oder Self-Fulfilling Prophecy das Auto einfach ein ganz wesentlicher Faktor der Lebensgestaltung ist und dann natürlich auch die Städte belastet. Also auch dazu führt, dass man, um in die Stadt zu kommen und die Stadt zu nutzen, um dort einzukaufen, um dort Kulturangebote zu nutzen, dass das wiederum die Städte belastet und dass das ein Zusammenhang ist, der wirklich sehr viel entschiedener angegangen werden muss, dass wir sowohl diese Frage der Flächenzersiedlung und der Speckgürtel oder wie man auch immer das nennen mag, in den Griff bekommen müssen und dass es aber parallel dazu auch eine ganz andere Qualität von Stadt in vielen Teilen geben muss. Also die Angebote, die es im Freien gibt, die ergänzen zu sein müssen zu dem, was in der Wohnung passiert, weil Wohnen ist ja nicht nur in der Wohnung sein. Wohnen zum Wohnen gehört das Umfeld dazu, gehört dazu, wo ich einkaufen kann, wie ich mich im Freien aufhalten kann. Das wissen wir alles. Da ist in den letzten Jahren schon etwas passiert. Das kann man jetzt nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, wir müssen es noch viel radikaler denken. Was ein Punkt ist, finde ich, der in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, weswegen wir anfangen müssen, ganz anders über die Städte nachzudenken, ist, wenn wir nämlich dieses Thema der Kreislaufwirtschaft ernst nehmen. Wenn wir wirklich das angehen, sagen, Baumaterialien, Materialien für große Maßnahmen, für große Investitionen sollen auch aus dem Kreislauf kommen, dann brauchen wir dafür Flächen. Dann brauchen wir dafür Flächen, die nahe sind. Also wir können da nicht sagen, wir bauen dann eine Rezyklieranlage irgendwo in der Eifel oder auf der Schwäbischen Alb oder so und erzeugen damit Wiederverkehr, sondern sie müssen nah dort sein, wo sie gebraucht werden, wo sie aufbereitet werden, wo sie wieder zugänglich sind. Und das heißt, wir müssen auch, was das angeht, auf eine ganz andere Weise mit über Boden und über Stadt nachdenken, als wir das jetzt getan haben, weil wir bis jetzt ja eigentlich immer alles, was unangenehm war, irgendwo anders hin verschoben haben. Und auch dadurch natürlich sehr viel Verkehr erzeugt haben. Unsere Städte haben nur deswegen diese Attraktivität, weil all das, was sie unattraktiv gemacht hat, vor die Tore gewandert ist. Ne? Also Müllberge, Kläranlagen, Industrieanlagen, all diese Sachen sind irgendwo hinaus verschoben worden. Ja, wir stellen jetzt eben fest, dass es keine Lösung ist, weil es eben diesen Flächenfraß erzeugt.
Ich habe jetzt zwei Punkte, die mich noch mal interessieren. Du sprichst ja auch von Fahrtabhängigkeiten. Was ist das, sag ich jetzt mal, bei der Suburbanisierung vor allem? Sind das so juristische Anreize wie, was weiß ich, Pendlerpauschale oder jetzt das Baukindergeld, die dazu führen, irgendwie, dass das Einfamilienhäuser ja weiterhin noch so nachgefragt sind? Oder ist das vielleicht was Kulturelles? Also so, my home is my castle und wenn es nur ein Quadratmeter Rasen ist, dass die Leute da unbedingt hinwollen.
Ich glaube, es ist wie immer von allem etwas. Ich glaube, es gibt tatsächlich so diese Vorstellung davon, dass das Eigenheim etwas ist, auf das man quasi ein natürliches Recht hat. Also es ist, wenn man mit Roland Barth argumentieren wollte, sozusagen eine Art von Mythos. Für Barth war ja ein Mythos etwas, was ein Sachverhalt oder eine Sache, die aufhört, geschichtlich zu sein, die in der Vorstellung der Menschen nicht mehr etwas ist, was irgendwann durch bewusste Entscheidungen so herbeigeführt worden ist und deswegen auch zu ändern ist, sondern die quasi wie naturgegeben eigentlich ist. Und bei dem Thema Einfamilienhäuser stellen wir das fest, dass es erst seit wenigen Jahren, obwohl seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon bekannt ist, also seit den 80er Jahren weiß man eigentlich um das Problem, dass die Diskussion eigentlich nie wirklich geführt wird und nie wirklich geführt werden konnte, weil es so eine unglaubliche Mächtigkeit hatte. Pfadabhängigkeit ist in dem Zusammenhang vielleicht auch eine, dass man sehr stark, seit man die letzte Gemeindereform, Kommunalreform in den 70er Jahren durchgeführt hat, dass man sehr darauf gesetzt hat, dass Kommunen eigene Akteure sind und dass sie wenig kooperieren. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass sich Gemeinden auch dort um Einfamilienhausgebiete erweitern, wo die Gemeinde eigentlich schrumpft. In dem vorletzten Bericht der Bundesstiftung Baukultur wurde eine Erhebung unter Gemeinden gemacht und bestimmte Dinge nachgefragt. Und die haben festgestellt, dass noch über 70% von schrumpfenden Gemeinden neue Einfamilienhausgebiete ausweisen und noch über 60% von stark schrumpfenden Gemeinden neue Einfamilienhausgebiete auszuweisen. in der Hoffnung, dadurch Bevölkerung gewinnen zu können, möglicherweise sogar andere Kommunen zu kannibalisieren, also denen die Einwohner abzuluxen. Und dass es da eigentlich an fehlt, dass es sozusagen so ein Geist von Kooperation und Ausgleich gefunden wird, der auch die belohnt, die solchen Schritt nicht machen. Also Flächenzertifikate wären so ein ganz einfaches Mittel vielleicht, um darüber nachzudenken. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es so das eine richtige Element gibt. Es gibt sicher die Möglichkeit von regionalen Kooperationen mit Fonds. Es gibt sicher die Möglichkeit, auch andere Formen von Kooperationen und von Unterstützung einzusetzen. Tatsächlich ist es so, dass die Förderung im Moment nicht in diese Richtung geht und die das nicht belohnt. Und ich glaube, es ist da schon wichtig, darüber nachzudenken, wie die Gemeinden damit anders umgehen können. Eine Sache, die tatsächlich auch eine Rolle spielt, ist, dass viele Gemeinden in gewisser Weise damit mit dem Problem überfordert sind. Und das heißt nicht, dass sie damit überfordert sind, weil sie zu doof sind, sondern sie sind überfordert, weil sie die personelle Ausstattung nicht haben und nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel systematisch ihre Bestände zu erfassen und in ein Kataster zu überführen. Das ist inzwischen bekannt, dass es sehr gut möglich wäre, sehr viel mehr Potenzial in bereits erschlossenen Gebieten zu nutzen, wenn man denn überhaupt wüsste, was denn da zur Verfügung steht. Welche Häuser leer stehen, welche Häuser zu Verkauf stehen, welche Grundstücke zur Verfügung stehen, das wissen viele Gemeinden gar nicht. Das ist eigentlich relativ erstaunlich. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, irgendwie, wir weisen ein neues Einfamilienhausgebiet aus. Also da ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wirklich anzusetzen. Es gibt tatsächlich Gemeinden, die das sehr gezielt machen, die sagen, wir fördern Menschen, die sich in unserer Gemeinde ansiedeln, vorausgesetzt, sie ziehen in bereits erschlossene Gebiete, sie nutzen bestehende Infrastruktur, sie kaufen ein bestehendes Haus oder bauen auf einem bereits erschlossenen Bauplatz. Das Geld, das diese Gemeinde dafür finanziert, spart sie quasi an der Erschließung neuer Wohngebiete und offensichtlich rechnet sich das. Ein anderer Punkt ist der, oder ein anderes Beispiel ist der, dass so eine Förderung ja auch in eine Beratung investiert werden könnte. Es gibt das Modell, dass eine Beratung zum Beispiel Kaufwilligen sagen kann, wenn du ein bestehendes Haus kaufst, was kannst du denn mit dem dann machen? Was musst du investieren? Wie ist es um die Haustechnik bestellt? Wie ist es um das Baurecht bestellt? Wie kannst du anbauen? Kannst du erweitern? Wie viel musst du investieren? Was für eine Substanz ist das? Und vielleicht auch, was für gestalterische Möglichkeiten hast du? Und das hat sich herausgestellt, dass wenn es sozusagen diese Beratung gibt und wenn diese Unsicherheit genommen wird, was kaufe ich mir denn da rein? Dass das dann keine Katze im Sack mehr ist, sondern dass es sich sehr viel leichter macht, sich für eine Bestandsimmobilie zu entscheiden. Ein dritter Punkt von Pfadabhängigkeit ist vielleicht auch der, dass wir immer noch an einem Bild von Familie hängen, der überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Und dass wir das denken, dass es auch auf dem Land sehr viel anders ist. Wir haben inzwischen in der Bundesrepublik die Durchschnittshaushaltsgröße beträgt 2 Personen. Und sie ist auch auf dem Land kaum größer. Also sie variiert zwischen den Metropolenkernen zwischen 1,7, 1,8 und den ländlichen Regionen, wo sie um 2,2, 2,3 liegt. Also da ist die Spanne gar nicht so groß. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die ein- und zwei-Personen-Haushalten leben. Und wir haben sehr viele ältere Menschen, die in ein- und zwei-Personen-Haushalten leben. Das heißt, die werden auch keine Familie mehr gründen, weil die das schon hinter sich haben. Und deswegen müssen wir eigentlich auch uns überlegen, welche anderen Angebote können wir schaffen? Und welche Angebote können wir schaffen, dass Menschen ihre Häuser verlassen, ohne ihr soziales Umfeld aufzugeben? Und da ist das Einfamilienhausgebiet natürlich deswegen eine Falle, weil es nicht nur homogen ist im Sinne, was vielleicht die Einkommensklasse angeht oder die Familiengründungsphase angeht oder die Lebensstilvorstellung, sondern es ist auch homogen, was den Bautyp angeht. Es sind einfach, wie der Name schon sagt, Einfamilienhausgebiete. Und es gibt dort keine Gebäude für Wohngemeinschaften oder für Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Und, und das ist auch so etwas, wo wir einen anderen Umgang damit finden müssen, zu sagen, wie können wir solche Gebiete entwickeln, sodass dieses sogenannte Remanenzproblem gelöst wird. Remanenzproblem heißt, die Leute bleiben einfach in den Häusern wohnen, obwohl eigentlich die Situation, für die sie sich das Haus gebaut haben, schon lange nicht mehr gegeben ist. Kinder sind ausgezogen, ich habe das Doppelte und Dreifache an Fläche pro Person und brauche es eigentlich nicht, aber ich bleibe da drin, weil ich habe das finanziert, es gehört jetzt mir, ich habe genug Fläche und wenn ich ausziehe, dann muss ich mein soziales Netz aufgeben, meine soziale Umfeld aufgeben. Und ich muss möglicherweise auch einfach noch mal viel investieren und bekomme dann etwas möglicherweise viel Schlechteres. Mhm. Und hier wirklich so eine Form von Umzugsmanagement, auch wirklich Tauschmanagement, wie auch immer, aktiv anzugehen, wäre auch eine wichtige Sache. Und ich glaube, diese Vorstellung von Vater, Mutter, Kind, Kind als der dominanten Lebensform ist auch so eine mentale Pfadabhängigkeit, in der wir noch feststecken, was ja auch in der Politik unglaublich oft immer wieder reproduziert wird. Also da wird ja schon oft noch so geredet, als wäre es 70-80% der Menschen, die in solchen Familien leben würden. Und diese Zahl von 45 Millionen Menschen leben in ein- bis zwei Familienhaushalten in Deutschland von 83 Millionen, das spricht einfach eine andere Sprache. Und ich meine, klar, für den Ökonom ist es relativ klar, kleiner als eine Person kann ein Haushalt nicht sein. Das heißt, für einen Schnitt von zwei habe ich bei einem Vier-Personen-Haushalt schon vier andere Ein-Personen-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalte. Mhm. Das ist einfach die dominante Anzahl an Lebensmodellen und für die haben wir nicht wirklich eine Antwort.
Mhm. Zumal der demografische Wandel sehr eindeutig ist in Deutschland, ne?
Sprich, der ist sehr eindeutig, ja.
Menschen werden immer älter und der Anteil junger Menschen, gerade der Anteil von Menschen, die Familien gründen, geht weiter zurück.
Ja, und es ist tatsächlich so, also das ist vielleicht auch ganz interessant, dass man ja oft sagt, irgendwie ja, aber die Menschen wollen ja gar nicht raus. Das stimmt nicht. 30% der Menschen in Einfamilienhäusern, die dort noch wohnen, obwohl die Kinder ausgezogen sind, würden wechseln, wenn sie ein entsprechendes Angebot in der Nähe haben. Und das ist richtig, richtig viel. Wenn wir da Angebote hätten, dann würde unglaublich viel frei werden.
Kommen wir zum Schluss mal zum Boden selber wieder. Du hast es ja beschrieben. Es gibt mehrere Gründe, externe Gründe, warum der Bodenwert nicht unbedingt mit dem, ja, mit der Bedeutung zusammenhängt. Einerseits Spekulation, andererseits aber auch eine Knappheit. Was denkst du, was müsste passieren, damit es einen suffizienten Umgang mit Boden gibt und auf jeden Fall effektiv und effizienteren Umgang?
Ich glaube, auch hier müsste man an vielen Stellschrauben drehen. Man müsste eigentlich all das angehen, was ich in dem Gespräch bis jetzt benannt habe. Man muss sehr effektiv planen.
Das ist aber ein dickes Brett zu bohren.
Das ist ein extrem dickes Brett. Natürlich ist es ein dickes Brett, ja. Mhm. Aber vielleicht muss man genau, weil es ein dickes Brett ist, sagen, deswegen müssen wir auch wirklich damit anfangen oder wir müssen weiter bohren. Wir müssen einfach nicht aufhören zu bohren. Wir müssen einfach immer wieder sagen, worauf es ankommt, weil es einfach keine Lösung ist, es liegen zu lassen, weil die Aufgabe zu schwer ist. Aber Planungswertgewinne abzuschöpfen wäre eine Möglichkeit. Und da, finde ich, müssen wir ansetzen. Es gibt die Möglichkeit oder gäbe die Möglichkeit für die Länder, jetzt eine Bodenwertsteuer einzuführen. Das ist etwas, von dem viele Ökonomen und Spezialisten sagen, dass das ein guter Weg wäre, zu einer sehr viel effizienteren Nutzung des Landes zu kommen, die auch Spekulation in gewissem Maße verhindern könnte, weil der steigende Bodenwert dann eben auch besteuert würde, ob ich etwas darauf baue oder nicht. Meines Wissens hat die Chance nach der Reform der Grunderwerbsteuer, der Grundsteuer, das zu einer Bodenwertsteuer zu nutzen, nur das Land Baden-Württemberg genutzt. Andere Länder haben kombinierte Modelle oder das reine Flächenmodell genutzt. Das wäre etwas, was als Chance auf jeden Fall besteht und bestand. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass bestimmte Flächen für bestimmte Nutzungen für Klima und Allgemeinwohl dem Markt entzogen sind. Es ist natürlich eine Krux, man kann Planungswertgewinne nur abschöpfen, wenn es welche gibt. Es wird ja immer relativ schnell die Kommunismuskeule geschwungen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, die würde da gar nicht funktionieren, weil es dann keine Planungsgewinne mehr gibt. Das heißt, dass ein Stück weit ein funktionierender Markt setzt diese Idee von dem Planungsgewinn abzuschöpfen eigentlich voraus. Wir müssten Flächensparen belohnen. Wir müssten den Städten die Möglichkeiten geben, den Erwerb von Boden als einen separaten Haushalt zu führen und das von dem anderen Haushalt zu entkoppeln und die Gewinne, die sie damit machen können, sozusagen anders zu berechnen und anders zu werten. Ein ganz wichtiges Instrument ist ja in den letzten Jahren das Erbbaurecht geworden, dass man sagt, die Städte verkaufen den Boden nicht mehr, sondern wir trennen die Nutzung des Bodens von dem Boden selbst. Die Stadt erteilt für eine gewisse Zeit das Recht darauf zu bauen, das zu nutzen. Das wird vertraglich geregelt. Wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, dann hat die öffentliche Hand die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Aber der Boden bleibt im Besitz der öffentlichen Hand. Das ist ein Mittel, das funktionieren könnte. Das sind vielleicht erstmal die wichtigsten. Ich glaube aber, was vor allem wichtig ist, ist, dass es eine viel stärkere Diskussion und einen Austausch von Wissen geben muss, um das Ganze voranzubringen. Im Moment ist das Ganze noch so überhaupt erst in der Diskussion, ob es überhaupt ein Problem ist. Und ich finde, über dieses Stadium sollten wir möglichst schnell hinauskommen, weil ich habe ganz sicher nicht irgendwie allein das Wissen darum, was man tun könnte. Im Gegenteil, da gibt es sehr, sehr viele, sehr kluge Menschen, die großartige Kenntnis haben. Und wichtig wäre es in meinen Augen, sowas wie ein Programm ins Leben zu rufen, wie es einmal das Programm der sozialen Stadt gewesen ist, was verschiedene Politikfelder zusammenführt, was eine Plattform schafft für den Austausch, was eine Plattform schafft für die Diskussion, also zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Möglichkeiten sollten ergriffen werden, dass man wirklich sehr intensiv daran arbeitet, Wissen zu verknüpfen, dem Diskurs und der Diskussion eine Plattform zu geben und das zusammenzuführen. Es gibt ein Bundesbodenwende, das sich im letzten Jahr gegründet hat, aus sehr vielen Verbänden und Berufsgruppen von BUND über BDA, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, SRL, VHW, eine sehr große Gruppe, die fordert in einem ähnlichen Sinne eine Enquete-Kommission, die sich also über Ministerien übergreifend mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen ganz schnell dazu kommen, solche disziplinübergreifenden Programme, Institutionen zu schaffen, um diese Diskussion weg davon zu bringen, dass sie überhaupt nötig ist, sondern zu sagen, wie machen wir es? Welche Instrumente sind erprobt? Welche können wir wie verknüpfen, um auch diese dummen Diskussionen nicht mehr haben zu müssen, die diese strukturellen Probleme immer auf die Ebene von Individuen verschieben. Hm. Und ich glaube, das ist so etwas, was in den Diskussionen einfach immer ganz schädlich ist, dass es darum geht, derjenige will mir irgendwas verbieten. Darum kann es einfach nicht gehen. Es kann nicht darum gehen, strukturelle Probleme auf das Individuum abzuwälzen, sondern das muss in einem großen und übergreifenden Zusammenhang diskutiert und vorangebracht werden.
Als letzte Frage. Was passiert, wenn das Problem nicht angegangen wird? Was ist das schlimmste Szenario?
Also, bisschen schade, damit irgendwie das Interview enden zu lassen, aber das schlimmste Szenario ist wirklich, glaube ich, einfach, dass wir die Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben, was Klima angeht, was die soziale Spaltung von Städten und von ganzen Regionen angeht, dass sich diese Sachen sehr dramatisch verschärfen werden. Wir haben jetzt schon soziale Segregation auf regionaler Ebene. Das wird sich sehr viel stärker entwickeln. Es wird abgehängte Regionen, abgehängte Ortschaften, abgehängte Quartiere geben. Es wird sehr starke soziale Zerwürfnisse geben. Und das hat auch schlimme Folgen für die Umwelt, die natürlich nicht nur hier in Deutschland zu verantworten sind, sondern weltweit. Und das heißt aber nicht, dass es nicht unsere Aufgabe ist, unseren Anteil daran zu leisten. Und also wenn das Problem nicht angegangen wird, dann sehe ich wirklich dramatische Zustände. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
Ja, ein negativer Punkt, aber es zeigt einfach nur, es muss etwas passieren.
Das ist
Christian Hoy, vielen, vielen Dank für den Einblick in ein wirklich sehr wichtiges Thema, was uns alle angeht. Dankeschön.
Ich danke für das Gespräch.